Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Wieder grüßen die beiden Murmeltiere vom Silbersee. Heute ist der 3. April 2023. Wir befinden uns in der Osterwoche. Und Andreas, guten Morgen. Ich warte auf die Eier, die ich färben darf.
Oh ja, da murmel ich doch als erstes schon mal gleich hier etwas, bevor ich mich dann irgendeine Diskussion bringen lasse. In das Wetter hinein und dann kommen wir zu den gefärbten Eiern. Aber da ist es noch ein bisschen hin. Wir haben einen stahlblauen Himmel, wir haben einen wunderschönen Tag, aber wir haben 2 Grad minus. Und der Schnee liegt immer noch mit einer geschlossenen Decke vor uns, aber es sind immer wieder Tauphasen zwischendurch. Der See in einem tiefen Blau, er changiert fröhlich vor sich hin, also von Blättern an den Bäumen, da sind wir noch ganz weit weg, während in Deutschland es wahrscheinlich schon überall grünt und mittlerweile die Flora nach oben geht, aber das ist hier noch hin.
Also man muss es immer wieder klarstellen, dafür dauert der Sommer hier etwas länger. Wir haben wirklich im Oktober, November noch zum Teil warme Tage, während es dann in Deutschland oft nieselt und regnet. Aber ich muss schon sagen, dieses Jahr ist es hier und das ist eben auch das Schöne, mal so, dieses Jahr ist es halt besonders lange kalt und weiß.
Ist es aber trotz alledem, ist es so, dadurch, dass das Wetter sich immer wieder verändert, haben wir immer wieder diese blauen Phasen drin, also die Himmel blau und Sonne scheint und dann wieder so Grauphasen. Und wenn das dann wechselt, dann ist das auch relativ gut. Und ich erinnere mich mal an ein Grillen am 6. Dezember zu Nikolaus. Da hatten wir abends sogar 19 Grad plus, als wir noch gegrillt hatten. Also es verschiebt sich hier alles wirklich ein bisschen nach hinten.
So, und was ist jetzt mit den Eiern?
Die färbe ich nachher.
Wir haben ja gar keine oder nur ganz wenige. Unsere Hühner, also ja, ich meine, man macht so seine Erfahrungen. Ich weiß, dass dir das nicht recht ist, aber ganz ehrlich, wir machen hier alles, was möglich ist. Du lässt ja sogar das Licht im Stall noch an, aber tagsüber, wenn es nicht so ganz hell ist. Aber so, also 9 Hühner. 3 Eier bis 5 Eier, das ist die Ausbeute.
Gut, wir dürfen aber eines nicht vergessen. Die Hühner, die wir haben, sind alte Naturrassen und die sind auch unterschiedlich in ihrer Art. Und es sind eben halt nicht diese hybriden gezüchteten Turbohühner. Auch das möchte ich mal sagen. Allerdings haben wir da eine kleine Mischung von 2, 3 Hybriden mit drin. Und wir merken, dass die natürlich wesentlich stärker sind, die wir aufgenommen haben. Aber nichtsdestotrotz ist es eben halt so. In der Natur, es geht so seinen Gang. Für uns reicht es alles 3-mal.
Gut, sie sind auch noch sehr jung, die Hühner. Obwohl, die haben wir jetzt auch schon seit Oktober. Da waren sie allerdings sehr klein. Also meine Hoffnung liegt auf dem Frühjahr. Genauso wie wir es Cinder jetzt nicht loswerden. Das ist nämlich auch ein Problem. Cindy ist ja ein Hahn, wie viele schon mitbekommen haben, immer noch separiert im Gewächshaus mit Charlie, dem Huhn. Und das Huhn könnten wir in die Gruppe zurückbringen, aber den Hahn, den Schneeweißen, nicht. Und die Hähne, Andreas, das lernen wir auch gerade, die haben kein so wirklich günstiges Schicksal.
Nein, das ist wirklich eher ungünstig. Also wirklich Prognose, quod vitam in Faust, wie der Lateiner sagt. Also ich habe versucht, ein neues Zuhause für den Hahn zu finden. Und dann kam dann sofort die Situation, klar, ich hole den ab. Und ich sage, was passiert damit? Dann hieß es gleich, ja, der kommt in die Suppe. Und das ist wirklich schwierig. Und wenn ich mir vorstelle, dass da unserem Cinder da der Hals umgedreht wird, das ist also nicht meins. Und jetzt suchen wir weiter. Und so lange, bis wir das nicht geregelt haben, bleibt er hier bei uns fröhlich im Gewächshaus. Und da macht er sein schönes Leben.
Genau. Also, es ist, wie es ist. So sagt man hier, it is what it is. Und wir fangen jetzt mit den Themen an, die die Welt in Atem halten. Zum Beispiel ist das der Tagesschau gerade mal wieder gelungen. Denn die Tagesschau hat den Begriff Mutter für diskriminierend eingeordnet und hat online über einen Gesetzentwurf des Familienministeriums am Samstag berichtet, nachdem es Sonderurlaub nach der Geburt künftig nicht mehr nur für Mütter, sondern auch für Väter geben soll. Die Tagesschau machte daraus wörtlich, der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig 2 Wochen nach der Geburt freigestellt werden. Entbindende Person statt Mutter? Ja, und die Bild-Zeitung hat sich das natürlich sofort auf die Headline geschrieben und berichtet, dass es für die selbsternannte Sprachpolizei massenhaft Kritik und Häme gehagelt habe. Und danach sei die Redaktion der Tagesschau zurückgerudert und habe den Begriff Mutter wieder eingefügt. Begründung, es habe zu Missverständnissen geführt.
Ja, ein tolles Missverständnis. Also ich sehe ja eine Mutter, die vor ihrem kleinen Kind sitzt, welches anfängt zu sprechen und sagt dann einfach: Sag mal, Person, die mich entbunden hat, statt Mama. Ich meine, ich frage mich wirklich, wie blöd und wie stumpfsinnig eigentlich noch die Menschen sich hier veralbern lassen. Das Interessante ist, dass man dafür noch was bezahlen muss. Normalerweise müsste man Schmerzensgeld dafür bekommen, für so einen Unsinn.
Ja, das ist, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Wir haben ja auch am Wochenende einen Sonderpodcast, einen gemütlichen. Also das war jetzt nicht ein Breaking oder sowas, sondern haben da mal so ein bisschen reingeleuchtet beim NDR, in den NDR hinein, für den es massive Kritik auch, was die Führung angeht, jetzt hagelt. Und zwar vom Ex-Intendanten und vom Ex-Chefreporter des NDR, die alle Mann sagen, zurücktreten, und zwar die gesamte Führungsriege. Also der Intendant, der Ex-Intendant, hat es ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, aber die Botschaft ist klar. Und was die sich so wirklich herausnehmen, um die Gesellschaft zu verändern, die Sprache zu verschlimmbessern. Und das ist, also da frage ich mich auch, warum gibt es eigentlich nicht noch mehr Kritik? Wobei hier in diesem Fall mit der Mutter, da ist sicherlich die Reaktion von euch allen, von den Lesern und Zuschauern ausschlaggebend gewesen. Und daran sehen wir, dass jeder Einzelne etwas tun kann. Schreibt höflich, aber durchaus kritisierend.
Naja, und die Vorstände sind ja die Adressaten. Und wenn es dann heißt, dass sie zurücktreten sollen, dann kann ich nur eins erkennen: Wenn sie zurücktreten, dann wie ein Pferd nach hinten, nämlich auf die Untergebenen. Und das ist genau der Punkt, den ich immer wieder sehe, weil der Begriff der Hierarchie, vielleicht mal zur Ordnung, das ist ja das Altgriechische Hieros Archos. Hieros heißt heilig und Archos heißt die Ordnung. Und die heilige Ordnung ist nicht vertikal, ich Chef und du nichts, sondern alle sind auf einer Ebene. Derjenige, der als Raumpfleger in einem Gebiet, in einem Büro arbeitet, ist genauso wichtig wie der Vorstandsvorsitzende. Sie sind alle auf einer Ebene, aber mit unterschiedlichen Aufgaben betraut, weil eine ohne den anderen eigentlich nicht kann. Und wenn man sich das erstmal wieder vor Augen führt, was die Hierarchie eigentlich ist und nicht das, was die Menschen daraus gemacht haben, eine Vertikale von oben nach unten und die letzten unten beißen die Hunde, dann wird es deutlich. Und dieses Prinzip der Verfehlung dieser heiligen Ordnung, die sieht man natürlich beim NDR in Reinkultur.
Die Bild-Zeitung hat übrigens unter prominenten Müttern nachgefragt, was sie von dieser Sprachumgestaltung der Tagesschau halten. Zum Beispiel die Unternehmerin Dana Schweiger, das ist die Ex-Ehefrau von Til Schweiger, der ja auch immer sehr kritisch ist. Sie hat 4 Kinder und sie hat wörtlich geantwortet: Wer hat sich das ausgedacht? Ich finde es diskriminierend, dass sie denken, dass der Begriff Mutter für Mütter diskriminierend ist. Ich finde, es ist vor allem gegenüber Adoptivmüttern diskriminierend, denn Mutter zu sein bedeutet nicht nur zu gebären. Was ist denn, wenn man ein Neugeborenes adoptiert oder ein homosexuelles Paar mit einem neugeborenen Baby? Gebärend passt dann doch auch nicht. Eine Mutter wird doch nicht nur über das Gebären definiert. Das ist ja dort ein spannender Gedanke, den sie reinbringt.
Das stimmt schon. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da viel simpler. Es gibt Mann, es gibt Frau, es gibt Familie, die Mutter gebärt die Kinder und der Vater ist eben, das ist so konservativ, dass jetzt schon gleich die Keule rausgeholt werden kann, was ich hier gerade sage. Alleine eine Diskussion, dass eine Mutter, und ich muss ganz ehrlich sagen, was gibt es Großartigeres als Erfolg für sein Leben zu vermelden, als zu sagen, ich war eine erfolgreiche Mutter oder bin eine erfolgreiche Mutter, weil ich mein Kind nämlich auf das Leben vorbereiten durfte und ich habe es geschafft und dieses Kind heute sicher im Leben steht, stabil steht, Mutter-Kind-Bindung, all diese Dinge spielen eine große Rolle. Also ich meine, einen besseren Job kann man gar nicht haben und höher kann man auch gar nicht Karriere machen.
Ich finde das auch verwirrend, weil es gibt ja auch den Begriff Muttersprache. Und wenn du den jetzt auch umgestaltest in Gebärdensprache, dann bist du ganz nah an den Gebärdensprachen. Und das ist ja dann auch schon wieder diskriminierend.
Ja, das ist wie Vater Erde. Ich meine, wir sagen Mutter Erde, das ist nun einmal so. Und alleine diese ganzen Geschichten spielen eine große Rolle. Diese Urinstinkte, die wir in unserer Sprache schon verankert haben. Und das ist nicht irgendwie verkorkst und irgendwie durch die Menschen künstlich soziologisch gemacht wurden, sondern das kommt aus den Schöpfungsgesetzen heraus. Das sind noch die wenigen Elemente, die übrig geblieben sind und die sollen jetzt auch final eliminiert werden, um möglichst raus aus den Gesetzen der Natur zu kommen.
Spannend, und damit schließen wir das Thema auch ab. Eine Aussage der Autorin Johanna Völkel, sie ist Mutter zweier Kinder. Sie sagt, Muttersein ist doch so viel mehr als der Fakt, dass ich das Kind zur Welt gebracht habe. Das Wort Mutter zu streichen, ist komplett frauenfeindlich. Gebärende Person reduziert mich und Mütter automatisch auf unsere rein biologische Funktion. Man ist eine Mutter, egal wie man sich fühlt oder ob man non-binär ist. Man kann immer eine Mutter sein. Aber das Wort jetzt zu streichen und Frauen nur noch als entbindende Person zu sehen, da fühlen wir uns diskriminiert. Und eigentlich ist das wieder ein Beispiel dafür. Sie bringt es hier auf den Punkt, Andreas. Das ist diese Verstandesherrschaft, dass es überhaupt nicht mehr nach dem Inneren, nach dem Mütterlichen geht. Es kann ja auch eine Frau mütterlich sein, die gar keine Kinder hat, indem sie auch anderen zur Seite steht und durch ihre mütterlichen Fähigkeiten hilft. Aber hier geht es jetzt rein um das Irdische, das Gebären.
Eine Eiseskälte, die in der Agenda steht. Eiseskälte und Entmenschlichung. Wenn man weiß, dass die Mutter ja auch eine Seele empfangen muss, nämlich, da ist ja die Fontanelle ein bisschen weiter offen als bei den Männern. Und aus diesem Grunde empfangen eben halt auch die Frauen diese Seele. Und mit diesem Begriff Mutter schwingt ja etwas mit Geborgenheit, Wärme, Liebe, Nestbau, etwas Festes, etwas Stabiles. All das wird doch im Prinzip durch eine gebärende Person im Prinzip reduziert, als wenn man sagen würde, Reagenzglas, ja, oder Mülleimer. Das sind ja alles mehr oder weniger nur sachliche Begriffe. Und das zeigt genau, wie krank wir mittlerweile geworden sind in unserem Geist, geistig schwer behindert, während der Verstand mittlerweile Amok läuft als Werkzeug.
Und jetzt sind wir auch gleich bei deinem Lieblingssänger, Herbert Grönemeyer, der sich in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur jetzt kürzlich geäußert hat und sagt, dass das Gendern sehr notwendig sei für Veränderungen. Also ich meine, er hat recht, es gibt Veränderungen. Man fragt sich nur, in welche Richtung. Wörtlich sagt er, dass er die Aufregung ums Gendern verstehe ich nicht. Ich halte es für absolut richtig und wichtig, weil wir überhaupt erstmal begreifen, wie viele unsichtbar sind. Das beschreibt er dann auch auf seinem neuen Album. Nämlich da redet er über die starke Rolle von Frauen. Früher war es ja der Mann, den er da beschrieben hat. Und dann wird er auch gleich politisch, weil da ist er ja ganz ordentlich in dieser Richtung unterwegs, ob es ums Impfen geht oder ums Gendern. Da mischt er sich dann auch in die weltweite Politik ein und sagt, das Aufbegehren der Frauen im Iran, Afghanistan, weltweit seit einigen Jahren schüttelt uns andere richtig durch und ist wichtig. Wir erkennen enorme Kraft, eine bedingungslose Radikalität für weibliche und humanistische Themen und den Kampf für echte Freiheit. Und es wird Zeit, dass die überall gesehen wird und Dinge sich nachhaltig ändern. Dafür braucht es auch das Gendern. Denn es geht um alle Menschen, nicht nur die klar männlichen. Wahrscheinlich hat er auch einen Reim gemacht. Nachhaltig ändern kann man nur mit Gendern.
Also diese Grundhaltung, die da mitschwingt, die macht ja auch große Sorge. Da klingt ja schon wieder so, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das, was die Iraner unter alles machen, da wird es natürlich kritisch. Und schließlich haben dann die Deutschen die Aufgabe, irgendwie auch dafür zu sorgen. Das schwingt für mich damit. Es tut mir leid, auch wenn du zuckst, denn das ist die Warnung davor und nicht die Sympathie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das erschütternd. Für mich vor allem bin ich enttäuscht, weil ich habe in Herbert Grönemeyer auch aufgrund seiner Texte, ich weiß nicht, wer sie geschrieben hat, habe ich da wirklich mehr Weitblick und auch mehr Weitwinkel erwartet. Aber mittlerweile reduziert sich das Ganze ungefähr auf sein Stück Currywurst, was ich irgendwann mal gehört habe. Und viel höher ist dieses ganze Level auch nicht einzuordnen aus meiner Sicht. Hier wird offenbar überhaupt nicht erkannt, wie hier mit dem Feuer gespielt wird und Menschen mehr oder weniger uniformiert werden. Für mich ist Grönemeyer so, wie viele andere auch, so ein uniformierter Mitläufer, wie sie fast mittlerweile alle so mitlaufen. Und einige wenige, die sich trauen, gut, die werden dann zwar outgesourced und dann eben halt als Schwurbler bezeichnet, aber die Individualität ist einfach überhaupt nicht mehr vorhanden, kann ich nicht mehr erkennen. Einfach, ja, erbärmlich für mich.
Es ist Ansichtssache. Man kann das ja auch toll finden. Das war jetzt so deine Meinung. Und ein bisschen bin ich auch deiner Meinung. Aber man muss immer auch aufpassen, dass man sich dadurch nicht spalten lässt, sondern eher, dass jeder innerlich weiß, wo er steht, was er will und was er vor allem nicht will, dass er das klar einordnen kann.
Es gibt aber Menschen mit Vorbildfunktionen und an der Stelle erwarte ich, dass sie dann ein bisschen differenzierter auftreten oder sie sollten, wenn das Abstraktionsvermögen nicht vorhanden ist, schlicht und ergreifend an der Stelle einfach ruhiger bleiben und sagen, also da möchte ich nichts zu sagen, denn davon verstehe ich nicht, denn das haben wir ja anhand der Aussagen ja selbst dann verstanden, wenn man mitdenkt.
Hast du mitbekommen, dass die OPEC die Ölförderung kürzt? Ein paar Umlaut. Ölförderung kürzt. So. Das meldet nämlich die, wer hat das überhaupt rausgebracht? Das sage ich euch gleich, die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Was heißt das? Wahrscheinlich, dass das Benzin wieder teurer wird. Und zwar heißt es hier, als Reaktion auf eine überraschend verkündete Förderkürzung wichtiger Ölstaaten sind die Weltmarktpreise für Rohöl am Montag, also heute, deutlich gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 83,75 US-Dollar, das waren 3,86 Dollar mehr als noch am letzten Freitag. Und der Preis für einen Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls um 3,69 Dollar. Ja, was heißt das?
Naja, das heißt erst einmal, dass wir sehen, dass das Brent teurer ist als das WTI. Das heißt, dass die Förderkosten für WTI, die werden übrigens in Dallas und Umgebung, in Texas wird WTI im Prinzip gefördert. Und das wird quasi mit Fracking-Systemen gemacht in der Barnett Shale-Region und so weiter. Und das ist günstiger. Das ist übrigens ein hochwertigeres Öl, weil das auch für Kunststoffe genutzt wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, wie viel Öl alleine in einem Laptop verarbeitet ist, dieses Kunststoffgehäuse, da sind ja viele Ölanteile drin, während das Brent ja ein reines, ich sag mal, Öl ist, was vor allem verbrannt wird für Maschinen. Das ist das eine. Das heißt also, wir haben hier zwei verschiedene Wirkungen in der Zielgruppe des Öls, WTI, West Texas Intermediate, und auf der anderen Seite eben halt das Verbrennungsöl. Aber entscheidend ist, das, was verbrannt wird, ist ja das Entscheidende für die Industrie im Moment, vor allem für alle Betriebe, die ja mit Maschinen laufen. Das sind Dieselaggregate und so weiter. Und wir sehen hier natürlich, dass Arabien ganz klar zusammenarbeitet, immer tiefer, als BRICS-Kandidat ja übrigens auch mit China und auch mit Russland. Und damit natürlich die gesamten Rohstoffe steigen. Und das fördert natürlich auch die Alternativen zu den G7, die ja mittlerweile immer größer werden. Das ist das, was ich dahinter sehe.
Ja, da kommen wir auch gleich noch dahin, auf die Reaktion der Vereinigten Staaten von Amerika darauf. Also, die Information lautet folgendermaßen: Die in dem Format OPEC Plus zusammengefassten Länder hatten am gestrigen Sonntag angekündigt, ihre kombinierte Fördermenge ab Mai um 1,66 Millionen Barrel pro Tag zu verringern. Die Kürzung soll bis Ende des Jahres eingehalten werden. Saudi-Arabien führte die Maßnahme gestern mit einer geplanten Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag an. andere OPEC-Mitglieder wie der Irak kürzt um 211.000 Barrel pro Tag. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören dazu, Kuwait, Kasachstan, Algerien und der Oman. Alle haben sich Saudi-Arabien angeschlossen, während auch Russland eine Produktionskürzung von ebenfalls 500.000 Barrel bis Ende 2023, also diesen Jahres, fortsetzen will. Und die Financial Times berichtet, dass diese Entscheidung überraschend gekommen sei, weil sie nicht auf einem regulären OPEC-Treffen stattgefunden hätte. Und das könnte wiederum ein Hinweis auf eine große Dringlichkeit. Förderkürzungen des OPEC-Plus-Kartells verknappen aufgrund dessen Marktmacht weltweit das Angebot und führen zu steigenden Ölpreisen und davon abgeleitet zu Mehreinnahmen natürlich der Ölstaaten.
Naja, und wir dürfen nicht vergessen, was dahinter steht, nämlich eine verdeckte Gegenreaktion zu den Sanktionen gegen Russland, die damit letztendlich spielen. Und wir sehen hier natürlich einen gewissen Schulterschluss mit Russland. Denn Russland ist einer der Nutznießer und Russland ist einer derjenigen, die es offenbar auch natürlich nicht ganz einfach haben, jetzt mit dieser Kriegsgeschichte, wie alle anderen natürlich auch. Und dass man hier deutlich sieht, wer hier eigentlich mit wem zusammenhängt. Und diese Gegensanktionen sind natürlich schon nicht ohne. Und wahrscheinlich noch wichtiger als die unmittelbaren ökonomischen Folgen ist also jetzt, was ich damit meine, die geopolitische Signalwirkung der Kürzung. So hatte die US-Regierung in den vergangenen Jahren mehrfach Länder wie Saudi-Arabien ja dazu gedrängt, die Förderung zu erhöhen. Wir denken, die Förderung zu erhöhen, weil Biden war ja da und hat ja extra gesagt, ihr müsst die Förderung erhöhen, weil wir brauchen mehr Öl für die Panzer und all die Dinge, auch um die Weltmarktpreise deshalb also zu senken. Und dies sollte einerseits den amerikanischen Konsumenten in Form niedriger Weltmarktpreise entgegenkommen, andererseits natürlich auch Russland wichtige Einkommensströme entziehen. Und das Ganze geht ja wohl nach hinten los.
Also Saudi-Arabien macht jedenfalls seitdem mehrfach klar, dass inzwischen es eine vollkommen unabhängige Wirtschafts- und Geopolitik verfolgt. Und da hast du recht, das sind einfach geopolitische Signalwirkungen. Unter der Führung Riads hat OPEC Plus im Oktober 22, also letztes Jahr, beschlossen, sogar eine drastische Kürzung der Förderung um 2 Millionen Barrel pro Tag. Eine Entscheidung, die in Washington natürlich Verärgerung ausgelöst hatte. Und damals haben hochrangige Beamte der US-Regierung mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine von einer faktischen Verbrüderung Saudi-Arabiens mit Russland gesprochen. Saudi-Arabiens Beziehungen zu den USA hatten sich seit der Amtsübernahme von Herrn Biden deutlich verschlechtert.
Ja, genau, damit ist es ziemlich deutlich gesagt, in welche Richtung es geht. Und wir sehen die Machtverschiebung in Richtung der multipolaren Welt. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal darauf hinweisen, es ist ein Interview jetzt mit mir veröffentlicht worden, und zwar von dem Chris. Einige werden ihn kennen. Das ist der IT-Mann, der sich mit der Sicherheit von Computertechnik auseinandersetzt und vor allem eben halt die Einbruchsmöglichkeiten von außen extrem in die IT reduzieren kann. Und das ist ein ganz pfiffiger Mann, und der hat mich interviewt gestern auch zu dieser geopolitischen Lage mit China, mit Russland und all diesen Dingen. Und da ist vor allem auch klar geworden, worauf wir achten müssen, denn nicht nur, dass jetzt eine Gegenbewegung zu USA läuft, sondern wir haben auch eine Situation, dass nicht eine multipolare Welt eventuell auch angestrebt wird, sondern auch eine wieder neue unipolare Welt, diesmal zugunsten von China. Und über dieses differenzierte Thema haben wir uns versucht zu unterhalten. Wir haben das, glaube ich, auf deiner Seite drauf gehabt. Hast du, ne? Das mit dem Chris
heute, ja.
Kommt heute rauf. Alles klar.
Ja, ich möchte aber trotzdem euch noch näher bringen, was hier die deutschen Wirtschaftsnachrichten zu dieser Drosselung der Ölfördermenge weltweit ja jetzt mehr oder weniger berichtet. Dass Riad damit nämlich eine spektakuläre außenpolitische Kehrtwende vollzieht. Jüngst suchte die Golfmonarchie eine größere Nähe zu China. Mit Peking wurden nicht nur weitreichende Kooperationsprojekte in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Energie und Kultur lanciert. Beide Länder arbeiten inzwischen auf dem Feld der Diplomatie eng zusammen, ganz bestimmt nicht zugunsten des Westens. Und wie es hier weiter heißt, vermittelte China erfolgreich zwischen den geostrategischen Rivalen Saudi-Arabien und dem Iran. Da gibt es ja viele Annäherungen derzeit. Und die Bemühungen Pekings haben nicht nur einen Normalisierungsprozess in den Beziehungen, zum Beispiel zwischen der sunnitischen und schiitischen Vormacht, eingeleitet. Der soll demnächst mit dem Treffen der Außenminister beider Länder weiter vorangebracht werden, sondern China natürlich auch politisch im Nahen Osten aufgewertet.
Ja, das sind hochspannende Entwicklungen, zumal natürlich die USA schäumen werden, weil diese Spaltung, die dort zwischen Schiiten und Sunniten war und auch vor allem zwischen Saudi und Arabien und dem Iran, war natürlich wirklich ideal für Außenstehende, die versucht haben, da möglichst die Macht in diesen Gebieten dort aufrechtzuerhalten. Also ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung hat ja auch gesagt, wir denken nicht, dass Förderkürzungen im Moment mit Blick auf die Unsicherheiten auf dem Markt angebracht sind. Und das haben wir klar gemacht. Also die sind schon ziemlich stinkig, das merkt man. Aber, das sagt er auch, wir werden weiterhin mit allen Produzenten zusammenarbeiten, um sicherzugehen, dass die Energiemärkte, das Wirtschaftswachstum und tiefere Preise für die amerikanischen Konsumenten unterstützen. Mit anderen Worten, man meint immer noch mehr oder weniger über den Systemen zu stehen und aufzupassen und eventuell dann eben halt nachjustieren zu können. Und das ist genau diese Situation, die vom Nahen Osten auch gern als Überheblichkeit empfunden wird. Und genau deshalb gibt es da so viele Freundschaften, die sich wieder bilden.
Freundschaften vielleicht nicht, aber Partnerschaften auf jeden Fall. Und ja, es hat sich auch zu diesem Thema geäußert, eine Analystin bei der Financial Times, die hat nämlich gesagt, die Kürzung sei eine Botschaft Saudi-Arabiens an die USA, dass dies länger keine unipolare Welt mehr sei. Also das sind spannende Entwicklungen, die wir hier sehen. Eigentlich haben wir in fast jeder Sendung solche Hinweise und Informationen, wie sich die Welt umbaut. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, man muss aufpassen, dass es nicht wieder eine unipolare Welt wird, denn ja, kann auch sein. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wichtig ist, niemals jetzt in Sorge oder Angst zu treten, sondern bitte, bitte immer innerlich stark zu bleiben, egal welche Krise hier gerade die Welt überrollen will oder die Welt ereilt. Andreas, wir haben gestern Abend wieder mal diskutiert an dem berühmten Küchentisch und haben über die Bankenkrise gesprochen. Denn da kann ich dann auch meine dummen Fragen stellen an dich, die hört dann keiner, und kann mich ein bisschen aufklären lassen, was jetzt eigentlich gerade derzeit Tacho ist. Und diese Bankenkrise scheint sich ja auf Europa zu konzentrieren. Vermutlich ist aber die gesamte westliche Finanzwirtschaft betroffen, wenn ich deinen Ausführungen folgen darf. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben jetzt gesprochen von einem nächsten Dominostein, nämlich nach der Credit Suisse die Deutsche Bank. Und im Moment versucht man ja, dieses ziemlich brisante Thema aus den Medien zu bekommen. Für dich ein besonderes Warnsignal, denn da viele unserer Zuhörer uns oder dich anschreiben, was man jetzt machen kann, wie man noch sein Vermögen sichern kann, ist diese Entwicklung vermutlich wichtig, dass wir sie jedenfalls mal kurz ansprechen.
Ja, das ist ganz wichtig, auch von der Betonung her. Also nach der Credit Suisse und jetzt geht es um die Deutsche Bank. Die ist also noch ein Tick größer als die UBS. Und für mich ist das größte Alarmsignal momentan, dass die EZB und deren Vorsitzende Christine Lagarde, die ist übrigens Bankerin, dass die den die ist Juristin und kennt sich eben nicht aus. Und wenn die beispielsweise als Vorsitzende der EZB sagt, dass der europäische Bankensektor als solide aufgestellt und widerstandsfähig bezeichnet werden kann, spätestens dann gehen meine Alarmglocken. Und nochmal oben als i-Tüpfelchen drauf kommt nochmal Olaf Scholz. Und der meint sogar, die Deutsche Bank sei sehr profitabel und demnach bestehe kein Grund zur Sorge. Also ich interpretiere diese Aussagen dahingehend, dass es hinter den Kulissen wahrscheinlich lichterloh brennt, wenn der Olaf Scholz das sagt. Und die Erfahrung zeigt, dass diese schlichten Beruhigungen eher als Kontraindikator interpretiert werden sollten. Also das ist wirklich meine Meinung. Also es scheint viel ernster zu sein, als es ist, wenn Lagarde und Olaf Scholz schon beschwörend auftreten und sagen, alles ist supi.
Du hast ja schon länger gesagt, dass die Rettung der Credit Suisse nur der erste Dominostein, also Rettung, ne, in der bevorstehenden ganz großen Bankenkrise sei. Die Finanzmärkte haben sich offenbar jetzt doch auf die Deutsche Bank eingeschossen, auch aus guten Gründen. Aber die UBS scheint ja auch zu wanken. Was können denn unsere Hörer mit diesen Infos anfangen?
Ja, also wenn die sich auf die Deutsche Bank eingeschossen haben, die Finanzmärkte, dann bedeutet das, dass man auf fallende Kurse setzt. Also man wettet auf den Untergang der Deutschen Bank, um das auch noch mal ganz klar zu sagen. Ich möchte mal kurz die Zusammenhänge ganz kurz anhand ein paar ganz wichtiger Eckdaten erklären, dass es möglichst für jeden verständlich ist. Und diese lassen wirklich eine schwerste Kreditkrise wirklich prognostizieren. Ich wünsche mir, wenn ich mich täusche. Aber das wäre fatal für das Finanzsystem als Ganzes. Gehen wir mal ganz einfach an das Thema ran. Man kann das Risiko einer Kapitalanlage an den Anlegerrenditen erkennen. Also je höher diese Versprechen sind, desto größer ist das Risiko. Das weiß jeder. Am Anleihenmarkt ist es ganz einfach zu ermitteln. Wenn mir einer 20% Zinsen garantiert, dann weiß ich, die Anlage kann nicht sicher sein. Bei 3%, es hängt natürlich immer vom Zinsniveau ab, ist das anders. Und da wird also bei den Anleihen eine festverzinsliche Rendite ja in Aussicht gestellt, die man dann mit dem aktuellen Zinsniveau, was wir gerade haben, vergleichen muss. Und da erkennen wir spätestens den massiven Druck auf die Deutsche Bank. Die sogenannten Coco-Bonds der Großbank Deutsche Bank sind so stark im Kurs eingebrochen, dass die Rendite bei dieser Anlage bei der Deutschen Bank bereits bei 22% liegt. Und das hört sich natürlich gewaltig an und spiegelt natürlich ein Risiko wider.
Andreas, was sind denn Coco-Bonds? Also wir haben den Begriff ja auch schon bei der Insolvenz der Credit Suisse gehört, bevor die dann von der UBS übernommen wurde.
Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, das CoCo steht für Contingent Convertible Bonds. Und dabei geht es um eine sogenannte Pflichtanleihe. Und das ist eine nachrangige Anleihe, die bei Eintreten dann von vorab festgelegten Ereignissen automatisch von Fremd- in Eigenkapital umgewandelt wird. Soweit für die Zuhörer, die sich mit diesen Themen auskennen, also die Experten. Aber was bedeutet das einfach übersetzt, damit es wirklich jeder versteht? Wir sprachen neulich im Podcast davon, dass die Banken aus unternehmerischer Sicht eine dramatisch geringe Eigenkapitaldecke haben. Nahezu kein Unternehmen, also außer bei einer Bank natürlich, nahezu kein Unternehmen würde bei diesen katastrophalen Eigenkapitalstöcken auch nur einen Cent Kredit bekommen. Also ein Kreditsachbearbeiter würde zum Beispiel bei einem Dachdeckerunternehmen um die Ecke sofort sagen, wie wollen Sie denn in einer Krise überleben? Sie haben ja gar keine Substanz. Wo ist denn Ihr Eigenkapital? 20-30% ist bei Ihnen viel zu wenig. Ja, und dann würde man den Kreditnachfrager vermutlich den Kaffee und die Kekse wegziehen und dann nach draußen begleiten.
Andreas, Banken selbst haben solche extrem geringen Eigenkapitaldecken. Wie kann es denn sein? Denn die Banken verleihen sich ja auch gegenseitig Geld.
Richtig, die Eigenkapitaldecken, die liegen dann bei 6% beispielsweise. Bei der Deutschen Bank um die 5-6%, bei den amerikanischen gesunden Banken bei 9%. Das sind eigentlich katastrophale Daten bei jeder normalen Unternehmensbewertung. Die Banken hatten aber auch früher mehr Eigenkapital, weil sie damals noch im Falle einer Krise natürlich selbst mit diesem Eigenkapital auch im Risiko standen und sich aus der Misere dann auch allein herausbringen mussten. Aber wir haben es ja gesehen anhand der Bankenkrise 2008, wie sehr das Finanzsystem die Politik schon beeinflusst hat, ja regelrecht gesteuert hatte. Ich denke da an Frau Merkel und Herrn Steinbrück, die da gestanden hatten und haben gesagt, die Gelder sind sicher. Das alte Problem der zu großen Machtkonzentration der freien Wirtschaft auf die Politik. Und dann gab es den Begriff too big to fail, also zu groß, um zu fallen. Kurz, Man verließ sich als Bank einfach auf den Staat, der dann für die Verluste aufkommen musste. Das ist Sozialismus pur. Solche Rettungsaktionen, die nannte man oder nennt man dann auch Bailout. Also der Staat oder besser gesagt die Bürger müssen dann mit ihren Steuern die Zockerbanken retten.
Aber jetzt bei der Credit Suisse haben ja bei deren Insolvenz auch viele Kunden, also Anleger, die festverzinsliche Anleihen bei der Bank gekauft hatten, ihre Anlagen verloren. Wie verträgt sich das denn mit diesem Bailout?
Eigentlich verträgt sich das gar nicht, denn es scheint immer deutlicher, dass die gesamten Kundenbanken, also das sind die Banken, die sich auf Kunden spezialisiert haben, auf private zum Beispiel, dass diese Kundenbanken der Welt langsam aber sicher abgeschafft werden sollen. Also im Rahmen natürlich dieser neuen geplanten digitalen Zentralwährung, dann braucht man ja keine richtigen Banken mehr. Und ich habe so das Gefühl manchmal, da will man eventuell noch rausziehen, was irgendwie geht. Und damit kommen wir auch zu dem Thema Bail-in. Das ist nämlich das Gegenstück zum Bail-out. Das haben viele Kunden noch gar nicht realisiert, dass sie im Falle eines Crash der eigenen Bank ihre Guthaben gestrichen bekommen können. Also Geld bei der Bank sind also in einer latenten Gefahr. Wir hatten das schon mal anhand des SAG in einem Podcast besprochen. Das ist das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Demnach kann man die Guthaben der Kunden quasi streichen, falls die Bank pleite geht.
Aber das ist ja jetzt nicht direkt vergleichbar mit diesen Coco-Anleihen, hast du gestern jedenfalls gesagt. Was passiert da denn?
Ja, diese Anleihen sind jetzt ganz speziell, denn die Kundengelder, die dort investiert werden, die erhöhen das sogenannte Kernkapital der Bank. Wow. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, da wir vorher ja vom Eigenkapital gesprochen haben. Da das Eigenkapital oft bei den Banken nicht mehr ausreicht, hat man sich da mehr oder weniger Tricks einfallen lassen. Und dieser Trick heißt Eigenkapitalersatzmittel. Also man leiht sich gegen ganz hohe Festzinsen von Kunden der Bank Geld. Also man geht an den Markt und sagt, wollen Sie nicht eine super Anlage haben? Sie bekommen hohe Zinsen. Also aus Sicht der Bank verschuldet sie sich gegenüber dem Kunden. Und diese Schulden aber werden, und jetzt wird es interessant, dem Eigenkapital zugerechnet. Ich kann doch Schulden nicht meinem Guthaben zurechnen, da passt doch was nicht. Aber das bedeutet, im Falle einer Schieflage der Bank kann man schlimmstenfalls diese Kundenanlagen dann schlicht dem Eigenkapital zuordnen, um damit zum Beispiel andere Schulden bei anderen Banken auszugleichen. Das heißt, das Geld ist im kompletten Risikobereich der Bank. Und hier kommen wir wieder zum Ausgangspunkt meiner schweren Bedenken bei der Lage der Deutschen Bank und auch der UBS. Zurzeit, genau zuhören, das ist ganz wichtig, zurzeit errechnen sich für Käufer dieser Anleihen, man kann also Anleihen zeichnen bei der Deutschen Bank, und da werden dann Renditen fällig von 22% pro Jahr, also 22% Zinsen im Jahr. Und das ist aus meiner Sicht ein Alarmsignal. Denn bei diesem hohen Renditezinssatz, den man bekommt, da zeigt sich die Gefahr des Ausfallrisikos der Deutschen Bank, nämlich im Falle einer Bankenschieflage, und die steht im Raum. Und wenn wir dann noch sehen, dass sich die Kreditausfallversicherungen auf Schuldtitel der Großbank in wenigen Tagen mehr als verdoppelt haben, dann wird es noch deutlicher, dass die Hütte offenbar brennt. Und wir reden hier also nochmal von der Deutschen Bank und der UBS.
Es sind wirklich spannende Themen, wenn man erstmal so ein bisschen Einblick bekommt, wie du das erklärst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Leute sowas noch abschließen in der jetzigen Zeit.
Naja, was heißt abschließen? Also es gibt schon einige Leute, die wollen hohe Renditen haben. Die sind auch bereit, Risiken einzugehen. Und wir haben das gesehen. Viele asiatische Anleger haben dann damals bei der Credit Suisse dort investiert, haben gute Zinsen bekommen. Das waren dann aber nur 8 oder 9%, weil man ja davon ausging, dass die Bank ja super solide ist und so weiter. Naja, und dann kam die Bank in Schwierigkeiten. Nochmal, sie ist ja nicht pleite gegangen. Sie ist ja in die UBS eingeflossen worden. Und bei der Gelegenheit hat man die gesamten Guthaben der Bankkunden für null erklärt, gestrichen. Ich hatte 10 Millionen auf dem Konto und am nächsten Tag waren plötzlich null, weil irgendein Amt gesagt hat, die FINMA in diesem Fall, das lassen wir jetzt ins Eigenkapital fließen und brennen das Kapital ab. Und damit ist es weg gewesen, WECH weg. Und jetzt ist natürlich das Vertrauen in den westlichen Märkten auch massiv erschüttert, weshalb sich so viele jetzt wiederum auf den chinesischen Markt, auf den Yuan oder eben halt auf den japanischen Markt, den Yen eben halt stürzen. Aber was bedeutet das für Europa und für die Menschen? Das ist das, was es gilt wirklich zu verstehen.
Und das machst du, du ordnest das hier immer wieder ein, du sagst Pulver trocken halten, du gibst Hinweise in deinen Finanzpodcast und es werden ja im Mai dann auch die ersten Webinare stattfinden.
Genau, das ist in Planung, aber da kommen wir dann auf euch zu.
So, jetzt haben wir das nächste Thema und zwar ist dein Lieblingskanzler, Vizekanzler, der Herr Habeck, der ist in der Ukraine eingetroffen. Und der will ja da erstmal einiges organisieren. Der möchte auch nicht mit leeren Händen dahin kommen und hat eben gesagt, die Themen dieser Reise soll unter anderem der Wiederaufbau von Russland, also der von Russland angegriffenen Ukraine sein. Und er möchte Kooperationen im Energiebereich abschließen. Und er sagt wörtlich, ein Zeichen, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, also die Ukraine, dass sie wieder aufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird. Ja, und er ist zum ersten Mal seit dem Krieg letzten Jahres dorthin gereist, mit ein paar Ministern auch, mit ein paar Wirtschaftsexperten, also einer Wirtschaftsdelegation, die, wie es hier heißt, der Ukraine Hoffnung macht, dass es nach dem Krieg wieder einen Wiederaufbau geben wird. Andreas, aber der Krieg herrscht doch noch. Ich meine, du kannst doch eigentlich erst beginnen, ein Land wieder aufbauen zu wollen, wenn der Krieg zu Ende ist.
Naja, ich weiß auch nicht, ob das alles wirklich ernst gemeint ist, sondern ich habe so das Gefühl, das sind so Durchhalteparolen, die man damit verbinden soll, nach dem Motto, bald haben wir es geschafft, jetzt geht es um den Wiederaufbau. Wenn ich höre, dass Herr Selenskyj selbst sagt, dass die Moral seiner Truppen im Keller ist, wenn wir selbst sehen, die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die dort letztendlich herrschen, bis auf ein paar, ich sage mal wirklich simple Berichte, die wir immer haben, wieder in großen bunten Blättern, die dann sagen, nach dem Motto, oh, der böse Russe und da verliert er wieder und alles läuft wunderbar bei den Ukrainern. Dann ist es natürlich wirklich dem entgegenzustellen. Also ich habe so das Gefühl, dass wir da noch lange nicht sind. Und es gibt so viele interne Diskussionen, dass man sogar von einer Aufteilung der Ukraine spricht. Und ich habe das Gefühl, dass auch Polen da eine Riesenrolle spielt. Also ich habe da wirklich meine Bedenken. Das Ganze gehört irgendwie zu einem Spiel. Und ich weiß gar nicht, ob die Akteure überhaupt wissen, was da gespielt wird. Das kann auch sein, dass es aus Übersee angeordnet wurde. Man weiß es einfach nicht mehr.
Ja, und währenddessen gab es jetzt einen Friedensappell, und zwar von namhaften deutschen Sozialdemokraten und auch Gewerkschaftern, die auf eine rasche Beendigung des Krieges drängen. Und dieser Aufruf heißt Frieden schaffen, Waffenstillstand und gemeinsame Sicherheit jetzt. Das Ganze wurde am vergangenen Samstag in der Berliner Zeitung veröffentlicht. Initiiert wurde das Ganze von dem Historiker Peter Brandt. Das ist ein Sohn des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt. Dann außerdem dem früheren DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann und dem Ex-Bundestagsabgeordneten Michael Müller von der SPD. Unterzeichnet von vielen ehemaligen Funktionsträgern der SPD, auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes, von Künstlern und Wissenschaftlern. Und in diesem Brief wird Bundeskanzler Scholz dazu aufgerufen, gemeinsam mit Frankreich die Länder Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen, um einen schnellen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen. Andreas, das sind ja zum Teil auch die BRICS-Länder, die sich alle ja angeboten haben als Friedensvermittler. Und das heißt hier, dazu wäre ein notwendiger Schritt, oder das Ganze wäre ein notwendiger Schritt, um das Töten zu beenden und Friedensmöglichkeiten auszulösen. Nur dann kann der Weg zu einer gemeinsamen Sicherheitsordnung in Europa geebnet werden. Wir kommen gleich zu den Reaktionen aus der Ukraine. Aber wie würdest du diesen offenen Aufruf auch an Kanzler Scholz einordnen?
Naja, dass es eben halt auch vernünftige Leute gibt in der SPD, das muss man einfach mal so sehen, unabhängig davon, was ich von Parteien halte. Aber China und Indien sind die größten Hauptplayer der BRICS-Staaten. Übrigens auch die größten Hauptplayer der gesamten Welt auf der ökonomischen Ebene und der Bevölkerungsebene mit fast 3 Milliarden Menschen, die ja alleine in diesen beiden Ländern auf sich vergleichen. Aber natürlich ist es so, dass das Ganze natürlich nicht gewollt wird, denn es ist ein Stellvertreterkrieg, das dürfen wir nicht vergessen. Und einer der Initiatoren ist eben halt 2004 auch dabei gewesen und hat das mit initiiert. Hattest du das eingestellt vom ZDF, glaube ich, dieses aus der Anstalt aus dem Jahr 2014 nochmal?
Ja, vor einigen Wochen aber schon.
Nee, ich glaube, dieses Ding auch, genau, wer da genau Präsident wurde und so weiter. Das ist nämlich die Situation 2014, was damals wirklich gewesen ist. Welche Personen in die politischen Ebenen, in die Finanzministerien eingesetzt wurden. Und das waren ja alles dann von Goldman Sachs, das waren BlackRock, das waren also genau spezielle Leute, die amerikanisch motiviert waren, die man in Führungspositionen damals eingesetzt hatte in Kiew. Und wenn wir das wissen, dann erkennen wir natürlich auch, wie die Strukturen der Macht hinter den Kulissen laufen. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass man natürlich da auf Granit beißen wird, wenn man mit solchen Aktionen kommen will. Momentan ist alles auf Krieg ausgelegt. Krieg ist die Zukunft. Krieg ist offenbar das, worum es geht und was man will.
Ja, auf jeden Fall klingen die Reaktionen aus der Ukraine so, denn Vize-Außenminister Andriy Melnyk, der hat am Samstag auf Twitter direkt reagiert und hat geschrieben, wörtlich: Schert euch zum Teufel mit eurer senilen Idee, einen schnellen Waffenstillstand zu erreichen und den Frieden nur mit Russland zu schaffen. Und weiter schrieb er, dass der Appell purer Zynismus sei und das hat der Kiews Botschafter in Berlin, Makejew, geschrieben. Aber Melnyk twitterte weiter: Die Ukrainer lehnen diesen Firlefanz ab. Punkt. Und Makejew sagte der dpa, der Appell habe nur eins zum Ziel, wörtlich, die Verbrechen Russlands und dementsprechend die Verantwortung des russischen Regimes zu verschleiern. Der einzig mögliche Friedensappell sei, Putin zum sofortigen Abzug aus dem kompletten Territorium aufzurufen. Und dieser Friedensappell sei kein Aprilscherz, sondern purer Zynismus gegenüber den zahlreichen Opfern der russischen Aggression.
Also ich finde es zynisch, wenn man als Melnyk, als stellvertretender Außenminister sagt, wir lehnen diesen Firlefanz ab in Anbetracht der vielen Toten, die es dort gibt. Das Ganze als Firlefanz zu bezeichnen, wenn irgendjemand versucht, dieses Massensterben zu beenden, egal wie, ist schon eine Terminologie, die für mich auch charakterliche Rückschlüsse ziehen lässt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die finde ich mehr als erschreckend.
Und übrigens noch ein paar prominente Namen, die da unterschrieben haben. Der Ex-SPD-Chef Norbert Walter Borjans, Wolfgang Thierse, früherer Bundestagspräsident von der SPD und auch Ex-EU-Kommissar Günther Verheugen oder Hertha Däubler-Gmelin oder der ehemalige Finanzminister Hans Eichel. Also Andreas, da haben schon auch unter anderem sehe ich hier gerade Klaus Zwickel, ehemals IG Metall-Vorsitzender. Da tun sich schon einige zusammen, um zu warnen.
Und man muss ganz klar sagen, das sind nicht irgendwelche Hinterbänkler, sondern das sind ehemalige Schwergewichte. Und wenn man weiß, dass diese Menschen, und man muss sich mal Interviews oder irgendwelche Statements mal aus deren Zeit ansehen, als sie aktiv waren, dann stellt man fest, auch wenn das Niveau der Politik nie besonders hoch war, das liegt auch letztendlich in der Natur dieser gesamten parlamentarischen Demokratie. Aber da sieht man doch noch, dass das Niveau und das Intellekt noch eine ganz andere Dimension hatte, als wir es heute leider wahrnehmen müssen. Das ist ja für mich das Erschreckende. Und wenn dann im Prinzip diese Menschen als Idioten mehr oder weniger bezeichnet werden, weil es aussieht wie Firlefanz, dann muss ich ehrlich sagen, wow.
Ja, danke schön für diese, du hast es gemerkt, ne?
Ja, der Intellekt. Eva hat gerade gesagt, ich habe nämlich das Intellekt gesagt und ich meine der Intellekt, und hat es Eva gerade auf ihrem Bildschirm geschrieben, der Intellekt heißt das. Das ist jetzt quasi die Verbesserung gewesen und ich verbessere mich. Der Intellekt hat sich massiv verändert nach unten und das Intellekt gibt es nicht.
Gerade in dem Zusammenhang ist das ein wichtiger Abbinder jetzt gewesen. Übrigens vielleicht noch zu diesem Thema Ukraine und diesem offenen Brief. Auch der amtierende SPD-Fraktionschef hat sich hinter diese Gruppe gestellt, Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef eben. Der sagt, dieser Aufruf kommt zur rechten Zeit. Wir dürfen dem Krieg nach einem Jahr weder achselzuckend begegnen, noch die Diplomatie zur Seite legen, hat er gegenüber der Frankfurter Rundschau gesagt. Könnte das nicht eventuell auch eine Bewegung sein, die jetzt etwas einleiten soll, Andreas, was man sowieso nicht mehr verhindern kann, um dann noch mit Wahrung des Gesichtes da irgendwie rauszukommen?
Ich habe das Gefühl, es gibt noch ein paar, die langsam erkennen, in welch einer latenten Gefahr wir uns bewegen. Es geht hier um das Thema Dritter Weltkrieg. Und dieser Dritte Weltkrieg, der wird nicht irgendwo an Grenzen aufhören, sondern der wird dann eventuell speziell Europa in der schlimmsten Form treffen, wenn es denn so weit kommt. Und an dieser Stelle müssen alle Möglichkeiten für einen Frieden angegangen werden. Und ich kann das nur in ganzer Form unterstützen, ob das Wagenknecht ist oder Ali Schwarzer. Da geht es nicht darum, ob ich die sympathisch finde oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern es geht jetzt hier wirklich um die Sache. Es geht um die vielen Menschen, die auch im Unterbewusstsein natürlich unter einer latenten Angst leiden. Neben diesen ganzen Angstmachereien, die sowieso von staatlicher Seite laufen. Wir erkennen doch, dass die Menschen mehr oder weniger wie Spielbälle mehr oder weniger behandelt werden und in diese Angst reingebracht werden. Und es tut mir leid, wenn ich ab und zu auch der Intellekt, das Intellekt sage. Ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, ist mir wichtig. Ich spreche hier völlig frei und kenne die Artikel nicht einmal und komme hier rein und dann kann es schon mal sein, dass wenn ich hier so in dieser Live-Situation schnell reagieren soll, wenn du mir das Mikrofon vorhältst und sagst, Andreas, wie schätzt du denn die Lage ein, dass ich da grammatikalisch manchmal falsch liege, weil ich oft drei Sätze im Voraus denke und dann kann es schon mal Kuddelmuddel geben.
Aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Wir haben dir längst verziehen und dafür hast du mich doch auch, dass ich dir, ich hätte das jetzt gar nicht thematisiert, sondern ich hätte das hättest du jetzt gar nicht alles so breitreten müssen, sondern ich habe es dir deswegen ganz vorsichtig hingeschrieben.
Ja, aber du hast ja diesen großen Bildschirm vor dir und dann fand ich es wichtig. Und dann jetzt haben wir es mal geklärt.
Ja, jetzt haben wir das Intellekt stimuliert.
Genau, mein.
Wir kommen mal zu den Plänen der Bundesregierung, die ja Land auf, Land ab diskutiert werden. Den Gesetzentwurf, den Herr Habeck vorgelegt hat, für die Heizpläne. Und die Bild-Zeitung hat sich dieses 155 Seiten Papier zu Gemüte gezogen und schreibt folgendes: Ziel des Heizplans ist die Einführung einer Pflicht zur Nutzung von mindestens 65% erneuerbarer Energien bei möglichst jedem Einbau einer neuen Heizung in neuen oder in bestehenden Gebäuden. Die Vorgabe soll ab 1. Januar 2024 für jede neu eingebaute Heizungsanlage gelten, unabhängig ob im Bestand oder im Neubau. Heißt, neu eingebaute Heizungen müssen ab Januar 2024 zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Spätestens 2045, ist noch ein bisschen hin, soll gar nicht mehr mit Gas oder Öl geheizt werden. Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass spätestens im Jahr 2045 keine fossil betriebenen Heizungsanlagen mehr in Betrieb sind. Die Bild-Zeitung sagt, das ist anspruchsvoll. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, dass ab nächstem Jahr jährlich 500.000 Wärmepumpen eingebaut werden sollen. Und zwar bei Bestandsgebäuden wie auch im Neubau.
Ja, das Problem ist einfach, wir sehen hier einen schleichenden Enteignungsprozess, der in der Agenda immer deutlicher hervorkommt. Das ist wirklich wichtig. Als nächstes werden jetzt die erstmal Probleme bekommen, die noch Schulden auf ihrem Haus haben, durch das Zinsniveau und durch die fallenden Immobilienpreise. Und das gehört nämlich mit dazu. Wenn zum Beispiel ein Haus neu erworben wird, in ein paar Jahren. Dann wird es wahrscheinlich nur eine Karenzzeit geben von 1 oder 2 Jahren, dass dann die Heizung ausgewechselt werden muss. Das heißt, der Käufer weiß, er kauft nicht nur das Haus, sondern er kauft damit auch eine Art Sanierungsstau, weil nämlich die Heizung erneuert werden muss. Da wird er natürlich bei seinen Kaufverhandlungen gegenüber dem Verkäufer den Preis entsprechend senken, mindestens um den Betrag. Und das in einer Zeit, wo sowieso die Immobilienpreise gerade kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Und das bedeutet natürlich auch für die heutigen Immobilieneigentümer, dass sie ihre Immobilien dann eben halt zu schlechten Preisen verkaufen können. Und diese ganzen Zusammenhänge müssen immer wieder erkannt werden, wenn ihr selbst darüber nachdenkt, was würde eine neue Situation auslösen? Versucht euch mal so Gedankenspiele zu machen, nicht grübeln, sondern einfach mal so eine logische Gedankenkette aufbauen. Ist jemand bereit, ein Haus zu kaufen, wenn er weiß, dass in 3 oder in 4 Jahren die Heizung raus muss? Und wenn, wie wirkt sich das auf den Preis aus, wenn ich das Haus jetzt verkaufen will? Das sind ganz wichtige Zusammenhänge.
Das ist das vorausschauende Denken, wenn man die Zusammenhänge kennt. Das ist deswegen immer wieder wichtig zu sagen, es nützt nichts, wenn jemand sagt, ach, die sollen doch ihre Gesetze machen, das ist für mich nicht. Doch, es wird jeden irgendwann betreffen. Und die Leute, die sagen, ja, ich habe zum Glück kein Eigentum, die denken vielleicht dann nicht darüber nach, dass eben diese erhöhten Preise sich unwillkürlich auf die Mieten aufschlagen müssen.
Oder sie können es irgendwann nicht einmal mehr und dann werden sie sich unterordnen müssen in Smart Cities oder sonst etwas. Dann bekommen sie ihren quasi Wohnschuhkarton, in dem sie dann leben dürfen und dann sind sie froh, wenn sie einmal am Tag ein Essen reingereicht bekommen durch eine Klappe. Also das sind jetzt natürlich jetzt hochgezogene Gedanken, aber wir müssen einfach sehen, in welche Richtung bewegt sich das Ganze. Völlige Enteignung, völlige Unfreiheit und das wird uns genau als Gegenteil verkauft.
Ja, das sind ja die Ziele des WEF und wohl auch der Vereinten Nationen. Dazu werden wir am Mittwoch im Podcast sprechen, denn diese beiden Institutionen haben sich jetzt zusammengetan und wollen das Wasser weltweit verwalten, anders verteilen, neue Gesetze entspinnen sozusagen und ersinnen, damit der Mensch die Ressource Wasser anders einzuordnen lernt und die Dinge werden dann auch zugeteilt, jedenfalls wenn es nach den Plänen dieser Herrschaften geht. Noch ist es nicht so weit.
Ja, und das passt natürlich hervorragend zu einem Thema, was ich vor einem Jahr mal dargestellt habe, dass beispielsweise große Investoren, dass eine spezielle Börse für entwickelt worden an der Wall Street, große Investoren Naturbrachland kaufen. Die kaufen Naturseen, die kaufen Naturwälder, mit der Auflage, nichts damit zu tun. Da fragt man sich, wo soll denn die Rendite herkommen, wenn ich mir jetzt ein Naturgebiet kaufe, Naturschutzgebiet, wo soll denn da die Rendite herkommen? Das kostet ja nur Geld und bringt nichts. Und da haben wir festgestellt, am Anfang bringt es etwas, weil die Nachfrage dadurch steigt und dadurch die Preise immer höher werden. Es ist also kein Geldrückfluss, aber die Preise werden höher, weil im Hintergrund eine Rendite hier schon dargestellt wird. Ich würde das Video gerne nochmal raussuchen und reinstellen.
Machen wir nach Mittwoch. Wir werden das ganze Thema über das Wasser am Mittwoch ausführlich hier beschreiben und dann passt dieses Video von dir hervorragend.
Okay, alles klar, dann machen wir das auf jeden Fall. Das bedeutet also, dass man dann irgendwann, wenn man zum Beispiel ein Kubikmeter Wasser in einem Natursee, an einem Baggersee durchschwimmen will, dann eine Gebühr bezahlen muss. Genau das sind die Renditen, die dann dahinter stehen und das zeigt sich hier.
Ja, genauso wie die Herrschaften ja jetzt kleine Atomreaktoren bauen, kleine Atomkraftwerke, das haben wir heute eingestellt. Da gibt es jetzt viele amerikanische Unternehmen, die nach Europa schon so Mini-Kraftwerke verkaufen. Und was glaubst du, wer ganz vorne ist als Hersteller?
Naja, Bill und Melinda Gates Stiftung natürlich, denn die sind immer dabei. Es ist auch bekannt, dass er an diesen Themen bereits schon seit langem forscht. Das sind ja kleine regionale Kernkraftwerke, die nur, ich glaube, 20 Megawatt produzieren. Man muss wissen, durchschnittliches Kernkraftwerk produziert so um die 1400 Megawatt. Und da geht es um 20. Das ist also etwas ganz Mickriges. Ich möchte noch eines ganz kurz sagen, was mir auch noch wichtig ist zu diesem Thema der Befreiung von der Freiheit gewissermaßen, also in die Unfreiheit reinzukommen. Und ich hatte gerade angesprochen, das Thema dieses Smart City, also immer nur noch innerhalb von 15 Minuten Umkreis sich nur noch bewegen zu können. Nun sind die Deutschen ein reiselustiges Volk. Und ich habe gerade jetzt auch gehört, und das verdichtet sich immer mehr, dass in den Diskussionen der Ampel Gespräche gerade auch das Verbot von doppelachsigen Anhängern beispielsweise kommt. Das ist noch nicht hundertprozentig verifizierbar, aber wenn einer von euch darüber schon etwas gehört haben sollte, dann wäre ich dankbar, wenn ihr uns da etwas zuschicken könntet, wenn es in irgendeiner Form eine verifizierbare Quelle ist. Nicht irgendein Video, sondern wirklich eine Quelle, die man nachvollziehen kann. Da geht es dann darum, dass man auch keine Wohnwagen mit Doppelachse mehr haben darf, die man nicht mehr bewegen darf auf den Straßen. Und wenn nur noch bis zu einer Länge von 4,50 Meter und nur noch eine Achse. Genauso wie beispielsweise auch das Problem von den Wohnmobilen, die dann irgendwann dann ad acta gelegt werden dürfen und nur noch auf Feststellplätzen quasi als Wohnung existieren. Also diese Diskussionen sind auf jeden Fall im Gang. Und ich spreche das deshalb an, auch wenn es nicht verifizierbar ist, weil ich würde mich freuen, wenn einer von euch mir da zu etwas noch mal Genaueres geben könnte. Denn es passt natürlich hervorragend in diese gesamte Agenda rein.
So, und ich möchte aber an der Stelle das Ganze als noch Spekulation bezeichnen. Es sind Informationen, die hier ankamen, die wir aber noch nicht verifizieren können. Aber sobald uns das gelingt, werdet ihr davon und darüber noch eine ganze Menge hören.
Das stimmt, es sind Leute gewesen, die als Insider in den Gesprächen wohl dabei gewesen sein sollen, aber es gibt noch nichts Schriftliches und ich würde mich freuen, wenn mir da einer jemand was geben könnte.
So, und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu Habeck zurückkommen, was er also in diesem Gesetzentwurf noch alles so vorgesehen hat. In einigen Sonder- und Härtefällen erhalten die verpflichteten Eigentümer mehr Zeit zur Umsetzung, vor allem wenn die Heizung kaputt geht. In dem Papier heißt es aber auch, es wird einmalig der Einbau zum Beispiel einer gegebenenfalls gebrauchten fossilbetreibenden Heizungsanlage ermöglicht, wenn innerhalb von 3 Jahren nach Ausfall der Heizung planmäßig auf eine die 65% Vorgabe erfüllende Heizung umgestellt wird. Und wenn eine Heizung kaputt geht, dann darf man erstmal eine neue einbauen, eine neue Gasheizung, damit man nicht ohne Heizung dasteht. Aber dann schreibt die Bild-Zeitung, tickt die Uhr. In manchen Fällen kann die Frist sogar 10 Jahre betragen, soweit ein Anschluss an einen Ausfall einer Heizungsanlage, also hier steht, da stimmt jetzt was nicht. Auf jeden Fall ist es so, innerhalb von 10 Jahren nach Ausfall einer Heizungsanlage besteht die Möglichkeit, eine Heizung zu nutzen, die 65%-Vorgabe nicht erfüllt, wenn der verpflichtete Eigentümer sich wiederum verpflichtet, innerhalb von 10 Jahren nach Ausfall der Heizungsanlage an das Wärmenetz sich anschließen zu lassen.
Also alleine dieses Durcheinander, was wir hier gerade hören, zeugt von einem, dass dieser Begriff des Betongoldes, und damit meint man die Immobilie, mehr als kritisch zu sehen ist, weil die Immobilie überhaupt nicht mehr kalkulierbar ist. Wenn ich eine Immobilie habe, mir eine kaufe, weiß ich, was kostet die, was kosten meine Umbaumaßnahmen, ob das eine Wohnung ist oder ein Häuschen oder ein Bauernhof oder was auch immer. Und dann möchte ich gern kalkulieren. Aber wir müssen ja permanent damit rechnen, dass der Staat uns reingrätscht und einfach aus dem Nichts heraus unter Vorwänden oder unter Religionsgesichtspunkten, was auch immer, sagt, jetzt erwarten wir von dir, dass du da nochmal 50.000 oder 60.000 nachschießen musst. Und das könnte den einen oder anderen das Genick brechen. Das ist die große Problematik. Und wenn jetzt noch das Zinsniveau noch weiter steigt, in Anbetracht der Inflationsraten, die wir haben, und die Kerninflation ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, also dann wird es eben halt eng. Nicht um Angst zu machen, ich möchte das auch nochmal ganz deutlich sagen, sondern um die Menschen vorzubereiten, dass sie wissen, dass sie eventuell noch gegensteuern können, wie auch immer das aussieht.
Ja, da muss auch jeder seine persönliche Entscheidung treffen. Ja, und währenddessen meldet Report 24 einiges von der Agentur für, oder die internationale Agentur ist es, für erneuerbare Energien, IRENA, die festgestellt hat in ihrem jüngsten Bericht, dass jedes Jahr 5 Billionen US-Dollar investiert werden müssten, um die globalen Klimaziele für das Jahr 2050 zu erreichen. Dieser Bericht, der als Weltenergieausblick bezeichnet wird, stellt fest, dass diese Investitionen erforderlich sind, um den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu beschleunigen. Eine Forderung, die laut einem Atmosphärenwissenschaftler völlig unsinnig ist, da Netto Null komplett sinnlos sei.
Ja, das ist wohl so. Wir brauchen nur eine Phase bekommen, eine Serie von mehreren Vulkanausbrüchen. Dann können wir die ganzen Zahlen mal verdreifachen oder verzehnfachen oder verhundertfachen. Nochmal, die Erde regelt es von alleine. Die Gesetze der Natur sind in der Lage, eine solche gerade Temperaturschwankung selber zu korrigieren. Das verstehen vielleicht nicht viele, aber so ist es nun einmal. Was wichtig ist, dass wir uns um den Naturschutz kümmern, um den Umweltschutz, um den ganzen Müll, den wir produzieren. Wenn ich sehe alleine, was wir produziert haben durch die Masken im Rahmen dieser ganzen Corona-Politik, was wir an Müll produziert haben, an allen möglichen Verpackungen, zum Beispiel für diese unsinnigen mRNA-Spritzen, die so viel Schaden verursacht haben. Da sollte man erst einmal anfangen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass gerade in China, ich weiß nicht was, pro Jahr mehr oder weniger zig verschiedene Kohlekraftwerke, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, neu gebaut werden, dann merkt man erst einmal, wie unsinnig das Ganze ist, was hier gerade fabriziert wird.
Und es gibt eine ganz spannende Umfrage, eine neue Umfrage, die hat die Epoch Times veröffentlicht. Tja, und demnach zweifeln die Deutschen immer mehr am Gelingen dieser Energiewende, wie auch am Konzept der Energiewende, so wie die Bundesregierung das jetzt alles plant. Dazu gibt es eine Forsa-Umfrage. Und demnach glauben nur noch, festhalten, 10%. Dass erneuerbare Energiesysteme wie etwa Photovoltaik und Windkraft den Energiebedarf des Landes umfangreich abdecken können, während 88% das nicht glauben. Und laut dem Umfrageinstitut waren im Jahr 2011 noch 39, also fast 40% der Befragten, optimistisch. Andreas, das ist natürlich eine Zahl, da kocht es ja, kann man sich vorstellen, in der Bevölkerung bei all dem, was Herr Habeck, Frau Baerbock, Herr Özdemir und Herr Scholz da so an Energieerneuerungsprojekten veröffentlichen.
Ja, das zeigt eine vernünftige Intuition bei den meisten Menschen, denn es geht gar nicht darum, ob ich optimistisch oder pessimistisch bin. Es ist physikalisch nicht möglich. Punkt, das war's schon. Es ist physikalisch einfach nicht möglich, eine solche neue sogenannte regenerative, was überhaupt das erst einmal ist, da könnte man drüber reden, Energieversorgung zu bringen in einem Industriestaat. Das geht nur über einen Weg, indem man die Industrie abschafft und damit natürlich der Standort Deutschland, der eigentlich als einziges Know-how nur seine Intelligenz und sein Know-how und sein Wissen und seine Fähigkeiten hat, dass der dann mehr oder weniger abstürzt. Denn Deutschland hat zum Beispiel keine wirklich großen Rohstoffreserven. Haben sie nicht. Und die man hat, das sind Kohle und die müssen ja auch da letztendlich bleiben im Rahmen dieser Religion. Das ist genau die Situation.
Wir gucken auch noch mal in dieses Maßnahmenpaket von der Ampelkoalition rein, mit dem dann offenbar der größte Teil der Menschen in Deutschland nicht einverstanden ist. Zu diesen neuen Maßnahmen zählen etwa die Vereinfachung der Flächenausweisung für Windkraftanlagen. Diese würden auch für den Eigenverbrauch benachbarter Industrieanlagen genutzt werden, so heißt es. Zudem sieht das Paket vor, bei neuen Autobahnen standardmäßig Photovoltaikanlagen in deren Randbereichen zu installieren. Also dann wird eine Autofahrt auf der Autobahn noch unterhaltsamer. Dasselbe gilt für Bahnstrecken und für Verkehrswege. Hier sollen laut der Regierung sowohl Solar- als auch Windkraftanlagen entstehen. Darüber hinaus erfährt die Bahn eine finanzielle Unterstützung und im Weiteren beinhalten die beschlossenen Maßnahmen eine beschleunigte Planung für große Infrastrukturprojekte wie 144 Autobahnprojekte sowie für Bahn, Stromnetz und erneuerbare Energieprojekte.
Ja, und ich stelle mir jetzt einen großflächigen Nebel über Deutschland vor, dann dreht kein Windrad, denn bei Nebel haben wir keinen Wind, und dann funktioniert auch keins von diesen Photovoltaikanlagen und spätestens dann macht es Schlups, aus, Ende, und dann haben wir eben halt den großen Blackout. Also das kann man sich so richtig schön fast bildlich vormalen.
Man kann es eigentlich, ohne dass einem der Kamm schwillt, überhaupt nicht in Ruhe durchlesen, was die Herrschaften sich so alles vorstellt. Andreas, du hast vorhin gesprochen von den Smart Cities. Man nennt sie jetzt auch die 15-Minuten-City. Und an solchen Projekten der künstlichen Intelligenz und der Einschränkungen für die Menschen, da beteiligt sich schon seit einiger Zeit, aber da geht man jetzt an die Öffentlichkeit, Lidl. Also Lidl will ganz groß rauskommen, hat riesengroße Pläne und zu diesen Plänen gehört alles, was mit der künstlichen Intelligenz zu tun hat. Die Schwarz-Gruppe, das ist ja die Familie Schwarz, denen Lidl mal gehörte, das Mutterunternehmen also von Lidl. Darf man Mutterunternehmen noch sagen?
Nee, ich denke nicht.
Gebären?
Personenunternehmen. Nee, auch nicht. Die Personenunternehmen sind schon wieder besetzt. Da gibt es dann OHGs und so weiter.
Okay, wir bleiben bei Mutterunternehmen. Also, das ist das Mutterunternehmen von Lidl, die Schwarzgruppe, will, ähnlich wie einstmals Amazon, sein IT-Geschäft stark ausbauen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Und ähnlich wie Amazon investiert das Imperium von Lidl-Gründer Dieter Schwarz in das profitable Cloud-Geschäft und gehört laut Branchenfachleuten schon heute zu den größten Anbietern. Um mit den drei weltweiten Schwergewichten Amazon, Google und Microsoft mithalten zu können, ist es aber noch ein weiter Weg. Künftig könnte sich allgemein das Einkaufserlebnis, meine Damen und Herren, verändern, denn derzeit experimentieren ja schon viele Einzelhändler mit diesen autonomen Supermärkten, also ohne Personal, wo man schön überwacht von Kameras seine Sachen ohne zu bezahlen raustragen kann. Dann ist aber auch geplant ein Bildungscampus, eine Programmierschule, etliche Institute und bald auch, und jetzt kommen wir zu dieser Smart City, ein großer sogenannter Forschungspark für künstliche Intelligenz. Und die Schwarz-Stiftung unterstützt in Heilbronn dieses riesengroße Projekt, wo man Forschungs- und Bildungseinrichtungen aus dem Boden stampfen will, unter anderem, und eben einen großen KI-Park, also einen Park der künstlichen Intelligenz. Ein 23 Hektar großes Areal ist es und es soll eine Art kreisrunder Stadtteil werden, ein KI-Stadtteil, also ein künstliche Intelligenz-Stadtteil für 5000 Beschäftigte. Und in spätestens 10 Jahren soll das Projekt abgeschlossen sein, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und die Stiftung, die Schwarz-Stiftung, investiert gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg zunächst einmal 100 Millionen Euro.
Naja, wenn das eben halt die Zukunft sein soll, diese Konzentrationsstädte, die da entstehen, oh, das interessiert, erinnert mich, oh, geht, Konzentrationsstädte ist ja nicht belegt. Auf jeden Fall ist es so, dass hier Menschen mehr oder weniger fast wie in einer Massenmenschenhaltung zusammengepfercht werden in diesen Smart Cities. Und das passt natürlich auch dazu, dass man dann irgendwann die Anhänger oder dann eben halt auch Wohnmobile dann abschaffen will, weil man dann das Reisen eben halt auch vermiesen will. Und ich habe das Gefühl, die Menschen werden sich dort freiwillig zu großen Teilen einbringen, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, um dann dort ihr neues Leben unter einer neuen Führung mehr oder weniger dann zu fristen. Also es sind ja schon Dimensionen, wenn man das auch durchdenkt, da kriegt man Gänsehaut.
Ja, es ist vor allem, ich lande gedanklich immer wieder bei den Ausführungen von Christopher Vasey. Ich lese ja gerade in den Abendgebeten sein neues Buch vor, Die Verstandesherrschaft, wo er schildert, dass der Mensch mehr und mehr aus seiner geistigen Aktivität herausgegangen ist und in das Verstandesdenken, in rein Materielles gegangen ist. Wir haben auch dazu eingestellt, diese Zeichnung des Gehirns, dieser schwere Oberbau, das Vorderhirn und dieses winzige Kleinhirn, was eigentlich die Seele, der Sitz, nicht der Sitz, aber wo die Seele verbunden ist oder der Geist eben, was der Mensch vernachlässigt hat. Und nur die Organe, die wir benutzen, die bleiben aktiv und verkümmern nicht, aber beim Menschen ist das Geistige komplett verkümmert, also fast komplett.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das geht auch so, weil man ja so indoktriniert wurde. Es gibt einen gesunden Menschenverstand. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auf dem Begriff Verstand. Wir müssen endlich verstandesgemäß rangehen. Setz endlich mal deinen Verstand ein, dann machst du auch etwas Richtiges. Das sind so die Sätze, die man so um die Ohren gehauen bekommen hat. Und wenn jetzt einer sagt, denk doch mal an dein Gewissen. Gewissen, also das Wissen um die Gesetze, nämlich die Gesetze der Natur, dann sagst du nach dem Motto, jetzt fang nicht an zu schwurbeln, sondern bleib lieber bei deinem Verstand. Aber genau das ist der Punkt, weil jedes Werkzeug braucht jemanden, der dieses Werkzeug auch bedient. Und dieser Bediener, dieser Führer des Werkzeugs, das ist letztendlich der Geist. Und der Geist ist das Element, der Teil des Gehirns, der verbunden ist mit den tatsächlichen Schöpfungsgesetzen, die auch die Belebung des Körpers ständig forcieren. Das ist auch der Grund, warum ich eben sage, Außerirdische in Körpern oder das ist immer ein Problem, Menschen, die dann sprechen von irgendwelchen Reptiloiden, die dann menschliche Körper erobert haben. Wenn man die Zusammenhänge versteht, wie die Architektur des Mensch überhaupt aufgebaut ist, dann weiß man, dass diese Dinge gar nicht möglich sein können. Aber wenn man dann irgendwelche Argumente hört, dann stellt man immer wieder fest, da sind so viele Fantasien einfach eine Rolle, weil die Zusammenhänge nicht grundsätzlich verstanden wurden. Das sind eigentlich so die Probleme. Jeder kann es lernen und die Intuition, die echte Empfindung, kann sich übrigens niemals täuschen. Der Verstand kann sich täuschen, die Empfindung nicht.
Ja, und ich möchte noch mal zu dieser Lidl-Geschichte hier zurückkommen. Und jeder, der künftig bei Lidl einkauft, sollte im Hinterkopf haben, welches System er damit unterstützt. Hier meldet sich nämlich der Digitalchef der Schwarz-Gruppe, Rolf Schumann, zu Wort in diesem Interview mit der Deutschen Presseagentur und er sagt, wir wollen hier ein Ökosystem bauen und die besten Köpfe im Bereich Cyber nach Heilbronn holen. IT-Fachleute könnten sich heute die Jobs aussuchen. Er sagt, da muss die Umgebung stimmen und rund 7000 Menschen arbeiten bereits bei der Schwarz IT und der Schwarz Digital. Und wenn Schumann in das Herzstück seiner Sicherheitsarchitektur führt, so wird es hier beschrieben, sieht es ein bisschen aus wie in einem Science-Fiction-Film. Steril wirkende Räume, Zugang nur über einen Scanner, der die Venenmuster der Hand erfasst. Und auf einmal taucht hinter einer zuvor milchigen Glasscheibe ein riesiger Bildschirm voller Zahlen und Graphen auf. Davor sitzen ein paar Menschen an PCs und arbeiten die offenen Punkte ab oder eher die Schwachstellen, die Hacker als mögliches Einfallstor in die Systeme der Schwarzgruppe nutzen könnten. Und Schumann sagt, die Systeme sind so komplex geworden, dass sie nicht mehr beherrschbar sind. Die einzige Chance bestehe darin, das System in Echtzeit zu simulieren und Schwachstellen zu priorisieren. Zuständig dafür ist eine Software des israelischen Sicherheitsspezialisten XM Cyber, den Schwarz, also die Schwarzgruppe, Ende 2021 gekauft hat. Und einer der Gründer ist laut der Firmenhomepage der frühere Chef des Geheimdienstes Mossad. Der Mann heißt Tamir Pardo.
Ja, was wir hier sehen, ist, dass nach dem Beginn der dritten industriellen Revolution in den 1970er Jahren nicht erkannt wird, dass das ein zu starker Fehlgang war, weil diese Büchse der Pandora damit geöffnet wurde, die man offenbar nicht mehr reinbekommt. Aber anstatt hier eine Bremsung zu vollziehen, wieder zurück zu den Gesetzen der Natur, weil wir merken, wir haben uns verrannt, wird in diese Fehlstellung jetzt noch ein Turbo obendrauf gesetzt. Das ist im Prinzip ein Boostern und ein Doppelboostern und ein Dreifachboostern einer völlig fehleingeschlagenen Richtung der Menschheit.
Ich frage mich, wenn da jetzt schon 7000 Leute arbeiten, Andreas, und wir wissen ja, was mit der künstlichen Intelligenz und den Planungen alles verbunden ist. Also beispielsweise, dass die Menschen dann vollkommen digitalisiert werden. Wir hören ja hier schon, das Venenmuster in der Hand, das wird gescannt. Das heißt, du gibst ja deine Körpermerkmale weg, bis hin zu der Forderung irgendwann, dass die Menschen sich einen Chip in den Kopf machen lassen, damit sie dann sich mit den Computern und den Denkmustern anderer verbinden lassen können. Nicht verbinden können, sondern lassen können. Da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann, wenn du in so einem Job arbeitest hier, dann zur Pflicht wird, dass man gar nicht fragt, machst du oder machst du nicht, sondern wenn du deinen Job behalten willst, kriegst du so einen Chip im Kopf.
Naja, und genau das ist der Punkt, weil man will ja auch, dass die Menschen möglichst alle IT-mäßig ausgebildet sind. Es gibt ja kaum noch jemanden, der sagt, was hältst du denn von einer Gärtnerlehre? Ich glaube, es gibt kaum etwas Uncooleres als die Gärtnerlehre unter modernen jungen Menschen. Nein, es gab lang diese Werbedesigner, diese ganzen Künstler, die mehr oder weniger Menschen manipulierten auf dieser Ebene von Werbung zum Beispiel. Und jetzt sind es eben halt diese ganzen IT, ich sage mal, Entwickler, die dort hinterstehen. Und das sind abgerichtete Personen, die dann natürlich auch irgendwann so denken. Das Ganze gehört wirklich dazu, glaube ich, zu spielen. Und ich glaube, es wird eine Gruppe geben, die sich dem widersetzt. Und diese grobe Masse, die da hinterher rennt, und das ist ein Hinterherrennen, bedeutet nichts anderes, als dass die Aufgabe des Menschen, eigenverantwortlich in seinem Erdengang zu bestehen, aufgegeben wird. Die Menschen geben sich selbst auf, brechen ein, ordnen sich unter und werden dann eben halt nicht mehr zu den Menschen, was sie eigentlich werden sollten.
Ja, danke schön dafür. Und wir sind jetzt mal schon am Ende für heute, lieber Andreas. Wir werden am Mittwoch, ihr Lieben, sprechen über das Shedding. Wir haben am Wochenende das Interview, das ich mit Professor Stefan Hockerts geführt habe, veröffentlicht, wo er über Shedding spricht. Wir haben neulich auch das schon mal thematisiert. Es gibt sehr viele Zuschriften dazu und wir wollen mal das für und wider miteinander vergleichen. Vor allem hat Professor Hockerts noch mal eine Stellungnahme auch geschickt. Die wollen wir dazu veröffentlichen, weil viele sagen, ja, aber es kann nicht sein, ich merke da eben doch was, wenn ich mit gespritzten Personen zusammen bin. Und darüber werden wir am Mittwoch sprechen. Für heute reicht es uns erstmal wieder und euch bestimmt auch. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Osterwoche. Vielleicht haben schon einige Urlaub. Genießt eure Zeit, macht was Schönes. Lacht, tanzt, seid friedlich und freundlich.
Ja, und ich gehe raus in den Schnee.
Hä?
Ich gehe raus in den Schnee.
Was machst du denn da?
Nachdem ich den Kaffee getrunken habe, rüber ins Büro stapfen.